Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und auch heute habe ich mal wieder eine Rezensionsfolge frisch gezockt mitgebracht. Und du weißt es längst, bei frisch gezockt Folgen gibt es auch immer einen Gast. Und wer das heute ist und welche Spiele wir rezensieren, das erfährst du natürlich, wenn du dranbleibst. Ja, wer ist es heute? Man könnte sagen, Deutschlands erfolgreichster Podcaster. Und zwar nachweislich Deutschlands erfolgreichster Podcaster, der mit gleich zwei Podcasts in den Top Ten vertreten war in der Kategorie Spiele. Und deswegen verneige ich mich in Ehrfurcht und Demut und sage hallo Stefan Hanf, schön, dass du da bist.
Musst du denn unsere Hörer direkt so enttäuschen? Also die dachten wahrscheinlich, jetzt kommt keine Ahnung wer. Und dann bin ich's doch nur wieder.
Ja, ich weiß, es ist eine harte Enttäuschung, aber warum soll es unseren Hörern anders gehen als mir, wenn ich in die Kamera gucke und dann denke ich, ach, du bist wieder da. Nein, ich freue mich natürlich. Wir haben ja, ich kann dir gratulieren, du hast ja jetzt deinen neuen Podcast oder euren neuen Podcast, die anonymen Ludoholiker, und warst mit dem in den Top 10 vertreten in den Podcast-Charts. Und auch dieser Podcast hier war einige Wochen sogar in den Top 10 und teilweise auch auf Platz 1 oder 2. Insofern kann man sagen, du bist mit zwei Podcasts vorne und deswegen würde ich sagen, Deutschlands erfolgreichster Podcaster, oder?
Im Bereich Spiele, zumindest für 24 Stunden, aber ganz ehrlich, ich weiß bis jetzt noch nicht genau, wie das passiert ist. Wir haben uns selber gefragt, wie diese Charts eigentlich berechnet werden. Also keine Ahnung, aber ich nehme es gerne an. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, habe ihn bei Insta gepostet und werde meinen Enkel noch davon erzählen.
Ich glaube, diese Charts sind ehrlich gesagt kompletter Mumpitz, ohne dich enttäuschen zu wollen. Ich habe ja in der letzten Woche auf dem Tag der Brettspielkritik, da waren wir zu zweit ein Wochenende lang.
Genau.
Und hatten die Zeit unseres Lebens neben Essen, also ich zumindest hatte die Zeit meines Lebens, das war wirklich sensationell. Und habe da erfahren, dass diese Podcast-Charts doch ein sehr geduldiges Instrument sind, das nicht allzu belastbar ist, zumindest nicht immer. Was haben wir da gemacht? Wir haben tolle Leute getroffen erstmal. Ne? Wir waren drei Tage auf Geheiß oder Einladung oder wie auch immer, also die Jury Spiel des Jahres oder vielleicht, nein, nicht ganz, aber der Verein Spiel des Jahres hat diesen Tag der Brettspielkritik organisiert, der ja in Wahrheit drei Tage waren oder zweieinhalb. Und da sind wir hin, um uns in Workshops, in Gesprächsforen, in Diskussionen ein bisschen weiterzubilden hinsichtlich der Qualität von Rezensionen, der Gestaltung von Podcasts, dem Schreiben von Texten und dergleichen mehr. Ich fand, es war ein sensationelles Wochenende, auch natürlich mit dir, aber eben auch mit vielen anderen Leuten. Wie hast du es empfunden?
Ja, exakt genauso. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben ja drei Tage draus gemacht, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind. Eigentlich geht das Ganze ja ungefähr anderthalb Tage, aber wir hatten so Bock drauf und sind schon Freitag früh losgefahren und haben uns dann mit ein paar Leuten getroffen und schon mal losgespielt. Und ja, der Samstag war dann ja der Haupttag und der Hauptteil und das war wirklich sehr anstrengend, muss man sagen, weil wir hatten wirklich ein richtig volles Programm, aber ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und ich fand es so toll, auch mal viele von den Leuten persönlich kennenzulernen, die ich jetzt noch gar nicht kannte bisher.
Ging mir auch so. Also ich habe gemerkt, es war einfach eine ganz tolle, große, wertschätzende, liebevolle, starke Community, also so habe ich es wirklich empfunden. Ganz viele tolle Menschen, die sich gegenseitig unterstützt haben, gefördert haben, Feedback gegeben haben. Natürlich wurde auch von Seiten der Jury wurden tolle Vorträge organisiert. FK war da von No Pun Included mit einer Keynote und es gab wirklich tolle Vorträge, es gab sensationelle Workshops und dann wurde natürlich auch ganz viel gespielt. Wir werden dazu mal eine eigene Folge machen demnächst. Ich will gar nicht jetzt zu tief einsteigen, aber ja, wir sind ja Freitagvormittag schon hin oder Mittag und waren eigentlich um die Mittagszeit da und haben uns dann erstmal mit Julia und Stefan Zerlik getroffen, die auch in Frankfurt wohnen und gar nicht so weit weg von uns. Mit denen treffen wir uns gelegentlich, aber dann haben wir uns dort verabredet und haben dann erstmal bis am Abend oder bis am frühen Nachmittag gezockt und dann sind so nach und nach, es war ein bisschen wie in so einer Jugendherberge Schullandheim, also es war in einem Hotel in Wahrheit, aber es fühlte sich so ein bisschen an wie Klassenfahrt und alle kommen so nach und nach dazu, spielen mal was mit, leihen sich mal ein Spiel aus, bringen mal ein Spiel mit an den Tisch, quatschen ein bisschen, man lernt neue Leute kennen. Also ich fand es wirklich, es hatte sowas, zum Teil sowas Giggeliges wie auf so einer Klassenfahrt, aber eben doch was Seriöses, wie als hätte die Spiel des Jahres, Vereinsspiel des Jahres organisiert.
Ja, und es war einfach toll, mal so zwei Tage in diese Bubble komplett einzutauchen und nichts anderes zu machen, sich mit nichts anderem zu beschäftigen als diesem Thema. Ich meine, das machen wir in Essen ja auch, aber das war nochmal eine neue oder andere Ebene, auf der wir das gemacht haben.
Es war nur mit wenigen Schritten.
Ja. Und leider ist das ja nur alle 2 Jahre. Also insofern müssen wir uns bis zum nächsten Mal ein bisschen gedulden.
Jetzt dauert es also 2 Jahre, bis die neu gewonnene Qualität sichtbar und hörbar wird. Aber ich habe zum Beispiel eines mitgenommen, da habe ich jetzt doch einen kleinen shameless Self-Plug, würde unser lieber Freund und Kollege Nico Wagner von den Brettagogen und aus der Jury sagen. Denn ich war in einem Workshop bei der wunderbaren Maren Hoffmann zum Thema Diamantenschliff, wie man Texte funkeln lässt oder so ähnlich hieß er. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß. Aber es ging darum, wie man Blogartikel oder Rezensionen oder Zeitungsartikel oder was auch immer, also Texte, mit einem guten Teaser und einer guten Überschrift einleitet. Und ich habe ja zu Schul- und Studienzeiten sehr, sehr viel geschrieben und habe das ein bisschen aus dem Blick verloren. Beruflich schreibe ich viel, aber eben privat nicht. Und habe dann wirklich die Inspiration gehabt, mal über ein Spiel einen Artikel zu schreiben und habe ja meine neue Website, Boardcast-Brettspiel-Podcast, die gibt's ja jetzt seit einigen Wochen und habe da eben jetzt eine Rezension veröffentlicht zum Thema oder zu Ritual, was ja jetzt bei Strohmann erscheint oder erschienen ist. Und dieses Spiel haben wir ja auf der Messe kennengelernt. Dazu habe ich jetzt mal einen kleinen Blogartikel und eine Rezension verfasst. Das hat dann auch echt mal Spaß gemacht. Also auch dir, du hast ja auch ein bisschen Feedback gegeben für den ersten Rohentwurf. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne, natürlich.
Du musst jetzt noch sowas sagen, wie es ein sensationeller Text geworden.
Ja, das ist Pulitzerpreisverdächtig, natürlich.
Ja.
Lest ihn.
So, nämlich.
Entschuldigung, hatte ich vergessen.
Hast du vergessen, genau. Nein, aber es hat viel Spaß gemacht und es war wirklich schön, sich jetzt auch nochmal auf einer anderen Ebene mit einem Spiel auseinanderzusetzen. Und ich habe was geschafft, was wahrscheinlich noch keiner geschafft hat. Ich wurde am Samstagabend vom Juryvorsitzenden Harald Schrapers um 19.30 Uhr ins Bett geschickt. Das kann man vielleicht nochmal dazu sagen. Da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich passiert? Es war für den Samstagabend noch ein Programmpunkt geplant und da sich aber das Abendessen ein bisschen verzögert hat, ist Harald dann rumgegangen und gesagt, naja, wir verschieben diesen Abendprogrammpunkt auf den nächsten Vormittag. Und dann sagte ich so, naja, dann kann ich ja jetzt und wollte sagen, spielen gehen. Und er sagte, ja, dann kannst du jetzt ins Bett gehen. Da habe ich mich gefragt, wie schlecht habe ich mich benommen, dass mich der Juryvorsitzende vorzeitig ins Bett schickt, aber wir haben es aufgelöst und haben dann noch ein bisschen was gespielt an dem Abend. Unter anderem auch Gartengauner, über das hatten wir hier auch schon gesprochen.
Ja, stimmt, haben wir gemacht. Wir haben es zumindest mal angeteasert, richtig. Und
viele andere tolle Spiele.
Ich glaube, wir müssen es nochmal ausführlich besprechen.
Auf jeden Fall. Gut, aber für heute haben wir uns ein paar andere Spiele ausgedacht.
So ist es.
Du startest, wie gewohnt, als Gast mit einem, ja diesmal, sehr kleinen Kartenspiel. Was hast du dabei?
Eine kleine Blechdose halte ich hier in der Hand. Und zwar reden wir über das neueste Werk aus dem Hause Game Factory. Piazza heißt das. Und wer diese kleinen Dosen kennt, der weiß, dass die Bandbreite ja doch recht unterschiedlich sein kann. Also ich hatte da schon alles in der Hand von, naja, geht so bis einen richtigen kleinen Hit. Und ich nehme es mal vorweg. Also ich glaube, wir haben hier wieder ein richtig schönes, feines Spiel. Worum geht's in Piazza? Wir haben 48 farbige Karten in 4 Farben. Zum Thema, ja gut, ich habe nochmal nachgelesen, eben zum Thema schweigt sich der Autor so, oder die Autoren Uwe Rapp und Bernhard Lach so ein bisschen aus. Es geht eigentlich darum, Karten anzulegen in ein Raster. Und zwar diese quadratischen Karten gibt es in 4 Farben mit insgesamt 6 verschiedenen Symbolen drauf. Ja, und jede Kombination gibt es dann demnach 2-mal, wenn ich gerade richtig gerechnet habe. Und wir möchten diese Karten in einem Raster von 8x8. Auslegen und da möglichst viele Punkte erzielen. Wie machen wir das? Naja, wir haben immer 3 Stücke auf der Hand und können 1 oder 2 Kärtchen in das Raster anlegen. Und da gibt's eigentlich nur eine wichtige Regel und die ist, dass die benachbarten Karten sowohl in Farbe als auch bezüglich des Symbols immer unterschiedlich sein müssen. Das kann dann zum Ende hin dann auch wirklich ein bisschen knifflig werden, dann die richtigen Plätze noch zu finden für die eigenen Karten. Aber das ist eigentlich so die Hauptregel. Ich kann eine Karte anlegen, ich kann aber auch 2 anlegen und immer wenn ich 2 anlege, dann muss ich eine sogenannte Klammer bilden. Und eine Klammer funktioniert so, dass ich 2 gleichfarbige Karten gegenüber in eine Linie lege und alle Karten, die dazwischen liegen, müssen eine davon abweichende Farbe haben. Ja, und dann zähle ich alle Karten, die in dieser Klammer sind, einschließlich den beiden, die ich gelegt habe, und dann kriege ich entsprechend Punkte. Also wenn da 3 Karten zwischen liegen, kriege ich einfach 5 Punkte. Es gibt jetzt keinen Punkteblock dabei oder sowas in der Art. Das heißt, ich muss mir schon einen Stift und einen Zettel schnappen und das dann aufschreiben. Ja, und so puzzeln wir unsere Karten dann nach und nach dann runter. Also wenn wir zu viert spielen, kriegt jeder eben dementsprechend eine Farbe. Wenn wir zu zweit spielen, kriegt jeder zwei Farben. Ja, und damit habe ich das ganze Spiel eigentlich schon erklärt. Es gibt noch eine Regel, die für drei Spieler gilt. Die hat mir nicht ganz so gut gefallen, kann ich mal direkt sagen. Da haben wir nämlich eine neutrale Farbe und ich glaube, die wird dann bei jedem nochmal irgendwie reingemischt. Ich habe das einmal ausprobiert und es hat uns eigentlich wenig gefallen, muss ich sagen. Ich habe es dann eigentlich nur noch zu zweit und zu viert gespielt, weil es dann einfach die größten Stärken hat. Wie gefällt dir das Puzzeln bei Piazza?
Ja, ich bin immer total begeistert, wenn jemand in so eine ganz mini kleine Schachtel, ist ja wirklich nur, ja, wie groß wird die sein, diese Kärtchen? Keine 10 Zentimeter wahrscheinlich.
Nee, auf keinen Fall. Also die passt locker in eine kleine Hosentasche.
Also. Ja, also mini klein. Und in so eine kleine Schachtel dann doch echt ein sehr schönes taktisches Spiel zu passen oder zu formen, das gefällt mir schon sehr gut. Und ich hatte bei dem Spiel immer so ein bisschen Azul-Vibes, muss ich sagen. Also nicht nur wegen der Ornamentoptik, die ich da drauf sehe, sondern eben auch mit dem korrekten Anlegen, welche Karte lege ich wohin. Und dann entsteht eben auch so eine Art, naja, nicht Mosaik, aber so eine Kacheloptik dann irgendwie. Und ich hatte so ein bisschen so Azul-Vibes, auch wenn es mechanisch doch anders ist, aber da werden natürlich auch Kacheln angelegt. Und ich fand Piazza wirklich immer sehr, sehr reizvoll, außer zu dritt, da gebe ich dir recht, wobei es da taktisch reizvoll war, aber spielerisch ein bisschen unübersichtlich, zu entscheiden, wo lege ich meine Karte hin, was bringt mir am meisten Punkt, aber eben auch zu gucken, wo gebe ich dir möglichst keine Steilvorlage, wo verbaue ich dir möglicherweise auch mal was, wo lege ich am Ende des Rasters an, das ist ja immer eine gute Zielsetzung, die Klammer zu bilden und damit die Reihe oder die Spalte zu beschließen, damit eben niemand da noch rechts oder links oder oben oder unten anlegen kann, weil bei 8x8 ist wirklich Schluss. Und dann möchte ich auf diese Art und Weise eben möglichst viele Punkte schaffen, kann auch mal Lücken überspringen. Wenn ich eine Reihe habe, in der Lücken sind, kann ich die auch nutzen und einen Punkt überspringen. Also es ist ein Spiel, bei dem ich sehr genau darauf achten muss, wo lege ich was an. Und außer, dass ich ein paar Karten habe, die bedruckt sind und quadratisch, habe ich nichts in dem Spiel. Und gleichzeitig habe ich immer erstens ein sehr schönes Gebilde auf dem Tisch liegen und zweitens eine sehr reizvolle Aufgabe, möglichst gut viele Punkte zu machen und meinen Mitspielenden möglichst die Position ein bisschen zu verbauen. Es ist ein winzig kleines Spiel, es kostet, glaube ich, 5 € im Handel und ich finde es wirklich ein ganz tolles Spiel. Ich spiele es wahnsinnig gerne.
Ja, geht mir ähnlich. Ich finde, da haben sie mal wieder einen rausgehauen in den kleinen Blechdosen und ich hatte auch großen Spaß dabei. Ich finde das taktisch toll. Bisschen meckern muss ich über die Farbgebung. Mir hat das nicht ganz so gut gefallen. Es gibt dort die Farben Blau, Gelb, Rot und Rosa. Ja, und Rot und Rosa lässt sich manchmal bei schlechtem Licht wirklich nicht gut unterscheiden. Das hätte man wahrscheinlich ein bisschen besser lösen können. Ich denke, es hatte seinen Grund einfach in dieser Kacheloptik, dass man ja vielleicht bestimmte Muster oder bestimmte Farbgebung da einfach so ein bisschen nachahmen wollte. Ich find's lustig, dass du Azul angesprochen hast, weil ich musste da auch direkt dran denken.
Echt?
Als ich das nochmal rausgeholt habe, auch für heute, dachte ich sofort, na klar, das ist Azul in günstig und klein und für den Zug, für die Zugfahrt oder für die Reise. Und so würde ich es auch sehen. Es hat nicht die Qualität von Azul, aber es ist ein wirklich unterhaltsames, schönes Spiel, das natürlich überhaupt kein Thema hat, aber das hatte Azul ja auch nicht wirklich, auch wenn man es wirklich versucht hat, da eins unterzubringen mit den portugiesischen Kacheln. Ich kann es nur empfehlen und ich meine, für den Preis, du hast gesagt 5 €, lass es 6 oder 7 sein, da machst du wirklich nichts falsch. Mir gefällt es von allen, die ich bisher kenne, sogar am besten neben Gold. Das hat mir auch ganz, ganz toll gefallen. Das war es von Rainer Knizia. Und ja, da habe ich meinen zweiten Favoriten jetzt in der Reihe.
Ich hatte es ja auch in meiner wir haben ja an Silvester haben wir wieder eine Folge veröffentlicht, wo wir immer das unserer Meinung nach beste Spiel einer Kategorie drin hatten. Und ich hatte es tatsächlich bei Kartenspielen drin, weil es eben so ein schönes taktisches Ordnungsspiel ist, Legespiel ist, was unaufgeregt ist, unaufwendig. Über das brauchen wir jetzt auch gar nicht hier stundenlang reden. Aber es ist wirklich eine Empfehlung, dieses Spiel mal auszuprobieren, weil ich finde es sehr befriedigend, wenn man dann eben seine Reihen und Spalten gestaltet und dann darüber möglichst viele Punkte erzielt. Also, schönes Spiel mal wieder aus dem Hause Game Factory.
Aber eine Frage noch, weißt du, ob diese Reihe eigentlich irgendwie einen Namen hat, so wie die Cosmos 2er Reihe das früher war oder sowas in der Richtung? Nee,
das ist die Blechdosenreihe.
Das ist natürlich. Ich glaube, so heißt sie auch offiziell, ja. Ach, steht auch groß drauf, jetzt wo du es sagst. Nein, tut's nicht.
Weiß ich tatsächlich nicht. Nee, kann ich nicht sagen. Aber ich kann eben sagen, dass mir der Output der Game Factory in diesem Jahrgang bisher ganz gut gefällt. Also Tracking haben wir schon besprochen. Das hat mir gut gefallen. Jetzt Piazza haben wir jetzt besprochen. Und ich habe noch ein Spiel dabei von der Game Factory.
Ja, das ist eine super Überleitung. Ich sag noch mal kurz, von wem es ist. Uwe Rapp und Bernhard Lach sind die Autoren. Piazza von Game Factory.
Und ich habe hier noch ein Spiel, das sich so ein bisschen als Legespiel tarnt, würde ich fast sagen. In Wahrheit aber ein Wettrennen ist. Und zwar auch ein Spiel von der Game Factory von Johannes Guppy. Johannes Guppy ist uns bei Faraway über den Weg gelaufen und da von uns beiden ja sehr verehrt worden. Johannes Guppy ist uns auch bei Ulrich Halkum über den Weg gelaufen. Ich habe Elava von ihm schon gespielt. Rauha habe ich jetzt gespielt. Rauha ist bei Skellig erschienen oder wie die Fachleute sagen, Skelligen.
Das ist gemein.
Das war gemein. Und Elava ist irgendwie bei Bombix erschienen und im Deutschen dann beim Kobold-Spiele-Verlag, gar nicht genau, beim Kobold-Verlag. Also Johannes Guppy hat Rainforest vorgelegt in der Game Factory. Und wie gesagt, ich sagte eben, Rainforest ist irgendwie vornehmlich oder vorgeblich ein Plättchenlegespiel, aber eigentlich ist es ein Wettrennen, nämlich wer seinen Dschungel zuerst fertig gepuzzelt hat, der leitet dann das Spielende ein. Das will man also schaffen. Und das tut man aber eben, indem man Plättchen anlegt. Und wir haben hier einen Mechanismus, den wir von Cascadia auch kennen oder von anderen Spielen, nämlich, dass wir einerseits ein Plättchen nehmen, andererseits auch Holzmarker und hier auch interessanterweise Landschaftsplättchen und Tiermarker. Das ist auch etwas, was wir von Cascadia kennen, aber es hat mit Cascadia gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Es gibt ein paar Anleihen vielleicht, denn was wir machen wollen, ist, wir haben ein Spielbrett und dieses Spielbrett ist so unser Spielertableau sozusagen. Und unterhalb des Spielertableaus legen wir Plättchen an, die wir noch nicht in unseren Dschungel legen. Das können wir nämlich erst dann, wenn auf diesem Plättchen entsprechende Tiermarker angesiedelt werden. Es gibt diese Plättchen in Rot, Gelb, Grün, Lila und Blau. Und dann gibt es eben Holzmarker, die werden auf dem zentralen Spielbrett auch hingelegt. Die haben Tiere und haben bestimmte Farben. Also es gibt immer eine Kombination aus Farb und Tier. Und auf den Dschungelplättchen brauchen wir entweder beliebige Tierplättchen oder eine bestimmte Tiersorte oder eine bestimmte Farbe. Und wenn wir die haben und dort platziert haben, dann dürfen wir dieses Plättchen anlegen. Die Tiermarker bekommen wir, indem wir uns, wenn wir ein Plättchen nehmen, alle Tiermarker einer Farbe oder einer Sorte nehmen dürfen. Und die dürfen wir dann auf unsere Dschungelplättchen anlegen, die eben auf unserem Tableau liegen. Also mit diesem Mechanismus kriegen wir diese Plättchen voll. Und wenn die dann voll sind, legen wir die in einer bestimmten Reihenfolge von jeweils links nach rechts an in unserem Dschungel. Und wer zuerst 9 Plättchen dorthin gelegt hat, der leitet das Spielende ein. Und dann werden Punkte ausgewertet, die zum einen auf den Dschungelplättchen stehen. Zum anderen gibt es so Mehrheitenplättchen, die man so Gebiete, die kann man dann eben sammeln, wenn man so 3 oder 4 zusammenhängende Gebiete einer Farbe hat. Oder wenn man zuerst alle 5 Farben hat oder sowas, dann kann man eben zusätzliche Wertungen bekommen und dann Punkte sammeln. Und das ist jetzt ein sehr geschmeidiges, schönes, bekömmliches Familienspiel. Also für Vielspielende würde ich sagen, keine große Sache. Aber nicht ganz unknifflig, wenn ich das so sagen darf.
Ja, genau. Also ich habe gerade nach einem Wort gesucht dafür, wie ich es am besten beschreiben könnte. Mir fiel gerade das Wort unaufgeregt ein. Ich finde, das beschreibt es ganz gut. Das hat mir auch gut gefallen. Es ist ein bisschen Tüftelei. Du musst natürlich die Ausschau halten. Wie kann ich möglichst viele oder ja, möglichst die richtigen von diesen Holzscheiben ergattern? Zu viel ist ja auch nicht gut. Du kannst ja nicht so viele lagern. Gleichzeitig hast du ja diese Wertung, ne, dass du eben bestimmte Farben dieser Plättchen in Reihen, in Ketten legen willst, weil dann kannst du nochmal Sonderpunkte abstauben. Das ist so ein kleines Wettrennen, was zwischen den Spielern herrscht. Ja, und so ist es eine kleine, nette Tüftelei, die, ja, unaufgeregt ist. Also ich habe da relativ unterschiedliches Feedback bekommen, als ich gespielt habe. wir beide waren ja ganz angetan. Ich habe es dann auch mit meiner Frau zum Beispiel gespielt und die hat, ich zitiere, sich etwas gelangweilt. Ja. Das mag jetzt daran liegen, dass es halt nur in Anführungszeichen, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, ein Familienspiel ist und wir halt zu Hause auch meist schon eher in Richtung Kenner- und Expertenspiel spielen. Aber ich finde, das ist so in diesem großen Pool der Familienspiele ein durchaus achtbarer Vertreter. Mir gefällt die Farbgestaltung unheimlich gut. Das ist unheimlich bunt und farbenfroh und hell und das mag ich sehr, sehr gerne. Gerade diese Holzscheiben, die wissen so, dass die leuchten richtig auf diesem Tableau und das fühlt sich auch schön an, wenn du in diesem Beutel nach diesen Holzscheiben wühlst. Ja, das ist, ich fürchte, das ist ein Spiel, ich werde mich in einem Jahr wahrscheinlich kaum noch dran erinnern können, worum es da eigentlich wirklich geht und was wir da gemacht haben, aber ich hatte eine gute Zeit damit.
Ja, das ist es, also es ist im großen Wust der Familienspiele, finde ich, ein schöner Titel, weil dieses Jahr sind auch viele belanglose Spiele erschienen und der ist so knapp drüber. Und das meine ich nicht negativ, ne, sondern es ist ein Spiel, was vielleicht ein bisschen anspruchsloser ist als Cascadia und damit auch für eine jüngere Zielgruppe geeignet ist. Möglicherweise dieser jüngeren Zielgruppe aber ein vergleichbares Spielgefühl nur auf einer niedrigeren Ebene vermittelt. Ne? Also bei Cascadia mag ich diese unterschiedlichen Wertungen und die Mehrheitswertung im Gebiet und dann die Tiere, die unterschiedlich gewertet werden, je nachdem, welche Karten du da hast. Und hier ist das alles viel, viel runtergedampfter, viel, viel runtergekochter, damit aber für eine jüngere Zielgruppe total gut erreichbar oder erlebbar. Es ist ab 8 Jahren geeignet und ich glaube, das kann man mit dieser Zielgruppe auch spielen. Ich habe es, glaube ich, mit Leuten gespielt, die hatten Kinder, die waren so um die 10, ne, die konnten damit gut was anfangen und hatten aber eben auch Spaß an den bunten Plättchen, an der bunten Gestaltung. Und deswegen, wenn jemand etwas sucht, es ist jetzt kein reines Kinderspiel, dafür ist es doch zu anspruchsvoll oder zu komplex, aber wirklich ein schönes Familienspiel, dann macht man mit Rainforest überhaupt nichts falsch. Klar, in Vielspielerhaushalten ist das mit Sicherheit ein schwächerer Titel oder ein nicht so attraktiver Titel und dass deine Frau da ein bisschen unterfordert ist, ist eben auch klar so. Aber ich habe es tatsächlich in 2 Familienkonstellationen auch gespielt und auch sonst mit ein paar Freunden und Nachbarn, aber ich habe es bewusst eben auch mit 2 Familien gespielt, die Kinder haben in der letzten Woche noch und da kam das gut an, ohne Zweifel. Und deswegen kann ich Rainforest an dieser Stelle auch empfehlen für Familien mit jüngeren Kindern, die eben eine leichte Kost suchen für einen entspannten Abend. Ich hätte das auch gut ins Sonntagsfrühstück nehmen können. Das würde da perfekt in diese Reihe reinpassen. Aber da wir beide so angetan waren, haben wir beide irgendwie Lust, mal drüber zu sprechen. Und deswegen hat es heute mal ganz gut reingepasst.
Ja, sehe ich genauso. Ist auch eine relativ große Schachtel eigentlich für so ein doch relativ einfaches Spiel. Also man ist ja gewohnt, dass es eher ein bisschen kleiner dann ausfällt gerne. Auch bei Game Factory. Wir hatten es ja gerade mit kleinen Schachteln bei Game Factory. Nö, also ich kann es auch empfehlen für eher unerfahrene Spieler, so würde ich es mal nennen, und Familien.
Ja, und schönes Material, die Holzscheiben, der genau. Stock, die Dschungelplättchen. Also das ist schon eine hübsche, bekömmliche, ja. Nette Ausstattung.
Du kriegst was fürs Geld.
Absolut, ja.
Fürs Geld kriegt man auch was bei dem nächsten Spiel, was ich jetzt vorstellen möchte. Und zwar möchte ich reden über ja, diese Geräusche kommen nicht von ungefähr, denn sie beschreiben in etwa den Namen des Spieltitels. Ich habe eben schon mal über Rainer Knizia gesprochen und der kommt jetzt wieder ins Spiel. Wir reden über Mlem von Rebel Studio. Mlem kam auf der Messe 2023 raus. Ich glaube noch nicht auf Deutsch, sondern erstmal auf Englisch. Ja, worum geht es? Wir sind im Jahr 2075 und die Katzen haben die Herrschaft über die Erde übernommen. Jeder Katzenbesitzer weiß, dass das kein ganz unrealistisches Szenario sein dürfte. Und diese Katzen, die langweilen sich offenbar, die wollen nämlich ins All. Sie wollen die Planeten und Monde erobern. Und wir als Spielende übernehmen eine Partei von Katzen, so würde ich es jetzt mal nennen. Also jeder hat so 8 Katzenplättchen, mit denen er ins All fliegen will. Wenn man die Schachtel aufmacht, fällt einem direkt diese große, schöne Neoprenmatte ins Auge. Und die rollt man auf dem Tisch aus. Und auf dieser Neoprenmatte sieht man dann diesen Weg ins All vorbei an den Planeten, an den Monden und wenn es richtig gut läuft, auch nach ganz oben in die Ferne der Galaxis. Ja, und wie machen wir das? Wir haben dafür Würfel. Und das Ganze ist ein sogenanntes Push-Your-Luck-Spiel. jeder darf eine Katze in die in eine Rakete packen. Also dafür, da gibt's so ein Tableau, so ein Raketentableau. Und es gibt einen Captain und der würfelt dann den Weg aus. Wir haben dafür so eine kleine Holzrakete auf der Neoprenmatte und die zeigt an, wo wir uns befinden. Und an jedem Ort triggern ganz bestimmte Würfelergebnisse. Und der Captain würfelt und nimmt sich dann ein oder mehrere dieser Ergebnisse raus, addiert die Zahlen, die man verwerten kann und fliegt dann um so viel Felder nach oben. Ja. Und immer wenn wir auf Höhe eines Planeten oder eines Mondes sind, ja, dann kann jeder Spieler sagen, ich möchte mit meiner Katze jetzt hier aussteigen. Und man ahnt es vielleicht schon, je weiter oben und je weiter in der Ferne das stattfindet, desto mehr Punkte gibt es. Es gibt zum einen Monde, auf denen man sofort Punkte bekommt. Es gibt Planeten, auf denen es Mehrheitenwertungen gibt. Also je mehr Katzen dort landen, desto mehr Punkte. Oder beziehungsweise wer die meisten Katzen dort hat, der kriegt dann die Höchstpunktzahl und der zweite die zweithöchste und so weiter. Ja, und die meisten Punkte winken natürlich in der fernen Galaxis. Und das machen wir dann so lange, bis jemand keine Katzen mehr hat und sie alle untergebracht hat oder bis es Abstürze gegeben hat, und zwar 11 Stück an der Zahl. Und ein Absturz erfolgt dann, wenn der Captain ein Ergebnis würfelt, was man an der Stelle, wo sich die Rakete gerade befindet, nicht mehr verwerten kann. Also wenn da zum Beispiel eine 1 und eine 2 nur gewertet wird und man würfelt nur 3 und 4, ja, dann erfolgt ein Absturz. Alle Katzen kommen wieder zurück in ihre Heimat, weil Katzen haben bekanntlich 7 Leben, die überleben das irgendwie und dann geht das Ganze wieder von vorne los und der Captain wechselt. Ja, und wer sich ein bisschen auskennt mit Rainer Knizia-Spielen, der muss wahrscheinlich jetzt direkt an Heckmeck, an Bratwurmeck denken. Denn dieser Mechanismus ist nicht ganz unähnlich. Und ich sag schon mal direkt, wie es ist. Also mir hat es schon mal deutlich besser gefallen hier als Heckmeck, obwohl ich das auch wirklich sehr gerne mag. Und ich glaube, wir waren beide doch ziemlich oder hatten sehr viel Spaß dabei, oder?
Ja, das Spiel macht mir total Spaß. Ich habe auch ein paar Kritikpunkte gleich, aber an sich, ich bin erstmal ja ein Push-Your-Luck-Fan. Ich mag Spiele mit Push-Your-Luck-Mechanismus, ich mag Can't Stop, ich find das großartig, ich mag jetzt Mlem sehr gerne oder wie wir Profis sagen, Melm. Ich habe allerdings ein paar Kritikpunkte. Zum einen finde ich es vollkommen überproduziert, ehrlich gesagt. Also, warum haben wir da eine Neoprenmatte drin? Das Spiel hätte in eine kleine Schachtel gepasst, wenn wir einfach 2 oder 3 Spielbretter gehabt hätten, die man so aneinander stecken kann. Dann sind aber
Frederik, kann ein Spiel denn überproduziert sein? Marin Hoffmann ist ja ein großer Fan von überproduzierten Spielen und ich gebe ihr da recht.
Ja, aber jetzt bin ich ja nicht Marin Hoffmann. Wir werden oft verwechselt, ich weiß.
Ja.
Aus vielen Gründen. Aber, also, es ist ein Riesenbeutel drin mit 64 Punkteplättchen. Die brauche ich im ganzen Spiel nicht, weil ich könnte einfach am Ende des Spiels meine Punkte zählen mit einem kleinen Punktezählblock. So, ne? Dann gibt's ein paar Module drin. Aber wenn ich mir das mal angucke, dann habe ich hier ein paar Würfel und ein paar Pappplättchen, paar Spielerboards und da könnte ich auch ganz easy die Spielerboards aneinander stecken als Bretter oder als Spielbretter, ohne dass ich diese Neoprenmatte brauche. Die sieht schon cool aus, die macht was her auf dem Tisch, die ist schon hübsch, ne? Aber so wirklich nötig ist es da jetzt nicht, eine Neoprenmatte zu haben. Trotzdem, das Spiel macht mir total Spaß. Also dieses Würfeln und dann die verwendeten Würfel aussortieren und zu entscheiden, welche Würfel nehme ich, wenn ich eine Entscheidung habe, oder zu hoffen, dass ich diese Flamme würfel für den Nachbrenner-Effekt, weil dann muss ich ja diese Würfel nicht austauschen und kann mit denen weiterwürfeln. Das ist schon cool zu sehen, mit wie vielen Würfeln arbeite ich hier, wie viel habe ich zur Verfügung. Die Katzen, es gibt ja 8 verschiedene Katzen, Captains oder Leitkatzen heißen sie, glaube ich, die ganz unterschiedliche Zuordnung von Funktionen haben und die kann ich dann einsetzen, kann immer sagen, okay, das ist jetzt meine Captain-Katze oder meine Leitkatze, die ich jetzt auf die Mission schicke. Das Problem ist nur, es ist viel zu beliebig, weil eigentlich ist komplett wurscht, wann ich welche Katze nehme oder weitestgehend wurscht, wann ich welche Katze nehme, weil alle diese Effekte sind irgendwie sinnvoll. Gleichzeitig ist es dadurch auch völlig beliebig, wann ich welche Katze nehme. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, ob du jetzt würfelst oder ich jetzt würfel, welche Katze ich nehme. Klar, gibt so 1, 2 Katzen. Es gibt die Katze, die dann mal einen Würfel mitnimmt, wenn sie aussteigt an einem Planeten oder an einem Mond. Natürlich, es gibt eine Katze, die kann mal eine Ebene höher oder niedriger aussteigen. Das kann vielleicht mal hilfreich sein, wenn du würfelst. Es gibt eine Katze, die kann einfach abspringen. Da ist komplett wurscht, wie lange gewürfelt wird. Und wenn die Rakete abstürzt, kann die Katze trotzdem aussteigen. Das sind schon alles irgendwie nette Effekte, ne? Aber es ist dadurch auch einigermaßen beliebig. Wenn einen das nicht stört, hat man hier ein wunderbares, nettes, kleines Push Your Luck mit viel Schadenfreude, wo man ein bisschen taktisch arbeiten kann, weil es so Zielplättchen gibt, ne, wer auf, weiß ich, drei verschiedenen Monden ist oder vier verschiedenen Monden oder auf drei verschiedenen Planeten oder auf einem Planeten drei Katzen hat oder dann in das Sonnensystem ganz oben fliegt und diesen Sternennebel oder wie auch immer das heißt, ich weiß die Begrifflichkeiten nicht, der hat eine gute Zeit. Es gibt eine ganze Anzahl, ich glaube vier oder fünf verschiedene Module, die das Spiel nochmal anreichern mit Erkundungsplättchen und mit dem UFO und keine Ahnung was. Die machen es nochmal abwechslungsreicher und dadurch auch für verschiedene, will gar nicht sagen Schwierigkeitsgrade, aber Abwechslungsgrade dann durchaus nochmal attraktiver. Also insofern ist das schon ein schönes Gesamtpaket und gleichzeitig hätte ich mich auch nicht beschwert, wenn das jetzt keine Neoprenmatte ist. Man vermisst sie nicht. Ne? Das ist halt so ein Appeal, aber ein bisschen ein unnötiger.
Schön, ich muss dir jetzt wirklich in mehreren Punkten widersprechen. Aber schön, wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Erstmal sind es drei Module, ist aber gar nicht schlimm. Ich meine, ich habe die auch alle drei schon gespielt und kann sagen, dass sie mir die alle unheimlich gut gefallen haben. Ich halte es für überhaupt nicht beliebig, welche Katzen da wirklich an Bord gehen. Ich sag dir auch gern, warum das so ist. Ich hatte es jetzt in mehreren Konstellationen schon gespielt und man wird, ja, besser würde ich nicht sagen, dafür ist es zu glücksabhängig, aber man wird erfahrener in diesem Spiel. Nehme ich zum Beispiel die Katze, die einen Würfel wegnimmt, dann wissen meine Mitspieler und Mitspielerinnen eigentlich sofort, dass ich relativ früh raus will. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Weil wenn ich mit der Katze lange drin bleibe, ja, dann verpufft dieser Effekt komplett. Und ich will ja gerade meine Mitspielerinnen auch ärgern. Wenn ich eine Katze mit reinnehme, die zum Beispiel doppelte Punkte auf Planeten gibt, naja, dann ist klar, ich will auf diese Planeten. Und dann wird es für den Captain richtig taktisch. Denn es gibt eine Regel, und das ist für mich so einer der größten Unterschiedspunkte zu Heckmeck. Ich darf nämlich nicht nur ein Würfelergebnis nehmen, sondern ich darf auch mehrere Würfelergebnisse nutzen, wenn sie denn passen und wenn ich sie verwenden darf. Und dann kommt es durchaus vor, dass ich meinetwegen mit 2, 3, 6 Schritte weiterfliegen könnte, genau auf Höhe eines Planeten anhalten würde und mir dann überlege, ach nee, komm hier, die eine 2, die nutze ich jetzt auch noch. Dann fliege ich an dem Planeten vorbei und ärgere meine Mitspieler und bin auf Höhe eines Mondes. Und dann werden die sich dreimal überlegen, ob sie jetzt noch aussteigen. Und diese kleinen Überlegungen machen mir total Spaß. Und gerade diese Regel, muss ich sagen, hat das nochmal so ein bisschen den Horizont erweitert. Ich habe das nämlich in meiner allerersten Partie falsch gespielt und bin von dieser Heckmeck-Regel ausgegangen. Mir wurde es auch falsch erklärt. Ich sage jetzt nicht von wem. Außerdem wäre das Julia von Spiel auch mal gegenüber echt unfair, weil sie es selber erklärt bekommen hat. Und als ich dann richtig gespielt habe, war das nochmal ein neues Level. Ja, also ja, das Ganze ist unheimlich glücksabhängig. Wir müssen jetzt nicht von hochstrategischen Entscheidungen hier sprechen. Aber von taktischen Entscheidungen und von einem gewissen Ärgerfaktor. Und ja, insofern würde ich dir da jetzt mal widersprechen. Ich wage es, dir zu widersprechen.
Das finde ich ganz finster, ne? Also, also ich stimme dir natürlich zu, dass man mit den Würfeln taktische Elemente nutzen kann. Das ist klar, wenn ich einen Würfel mitnehmen kann, dass ich dann vielleicht ein bisschen was früher raus möchte. Oder wenn ich auf dem Planeten will, dass ich dann auf dem Planeten will. So, aber das macht das Spiel noch nicht zu einem Taktikspiel, sondern es bringt mir Spieloptionen, die in diesem Push Your Luck irgendwie eine Variante oder eine Abwechslung ein bisschen reinbringen. Ich finde, es ist so ein bisschen so ein Spiel für Helikoptereltern an der Waldorfschule, weil diese, weil es völlig wurscht ist, ob die Rakete abstürzt, die Katze überlebt auf jeden Fall. Ja, die hat 7 Leben, ne? Aber das macht es dann doch zu so einem ist eigentlich egal, was ich mache und wenn wir alle abstürzen, fangen wir halt wieder von vorne an Spiel. Also man riskiert nichts dadurch, man gibt keine Punkte ab, man verliert die Katze auch nicht. Dadurch kann ich immer sagen, ah ja, wenn ich jetzt abstürze und du auch, ah ja, dann probier's halt nächste Runde nochmal und dann versuche ich wieder diese Leiter nach oben zu klettern. Und das ist schon etwas, was mich so ein bisschen dann an Can't Stop erinnert, dass ich dann wieder zurückfalle nach unten. Und dann wieder anfangen muss, mich nach oben zu juckeln, nur dass ich halt nicht so ein Basecamp unterwegs aufbauen kann. Und dadurch wird's aus meiner Sicht fehlt so ein Teil, wo ich's ein bisschen riskant habe oder wo ich möglicherweise auch mal was verliere, wenn mir das nicht gelingt. Und das ist, glaube ich, für ein Kinderfamilienspiel oder Familienspiel mit einem Kinderschwerpunkt okay. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es jetzt in wirklich vielen Runden gespielt, auch mit vielen Erwachsenen, und die hatten allesamt Spaß. Also da gab es nicht einen oder eine, die gesagt haben, das ist voll das doofe Spiel, sondern im Gegenteil, es wurde ganz oft gesagt, können wir dieses Würfelspiel mit den Katzen nochmal spielen. Also das Spiel hat schon was, ne? Das sieht schön aus. Also die Gestaltung ist super. Auch die Neoprenmatte, ich finde sie überflüssig, aber sie ist super. Sie sieht schön aus. Und natürlich, jedes Spiel mit einer Neoprenmatte ist irgendwie klasse, ne? Zumindest so lange, bis das irgendwann mal abgebaut werden muss auf diesem Planeten. Aber es sieht natürlich super aus. Auch diese Punktechips, die sehen toll aus, aber ich habe dann hier so zwei Schälchen auf dem Tisch stehen mit Punktechips und dann nehme ich mir zwischendurch mal zwei, wenn ich auf so einem Mond lande, und ansonsten das ganze Spiel über nicht. Und dadurch, die sind komplett für die Füße, reicht ein kleines Zettelblöckchen. So, die Erkundungsplättchen, ja, super nett, aber jetzt auch keine große Kunst, ne? Ihr habt, glaube ich, in eurem Podcast, ich weiß nicht, ob es der Tobi war, ihr habt ja auch mal drüber gesprochen bei den anonymen Ludoholikern in der aktuellen Folge, und irgendjemand hat gesagt, das hat so ein Spiel des Jahres-Appeal. Wähl mich, wähl mich, wähl mich. Ne? Man hört das Spiel schon so schreien. Liebe Jury, fällt euch bitte auf, wie niedlich ich bin. Fällt euch bitte auf, wie leicht zugänglich ich bin. Es ist ein schönes Würfelspiel, was wir hier haben. Das wäre doch ein tolles Spiel des Jahres. Und ich glaube aber, es ist irgendwie ein Ticken zu gewollt Spiel des Jahres Kandidat, aber nicht eins, wo ich sage, das führt jetzt die Leute näher ans Hobby ran, weil da kannst du auch ein Can-Stop oder ein Heckmeck spielen, also so wahnsinnig viel neu macht's aus meiner Sicht nicht.
Ja, ich fürchte aus einem ganz anderen Grund, dass es leider, auch wenn ich es eigentlich für einen ganz guten Preisträger halten würde, es gibt einen anderen Grund, der es in meinen Augen disqualifiziert fürs Spiel des Jahres, und das ist die, wie ich finde, relativ dürftige Anleitung. Wir hatten diverse Situationen, wo uns nicht hundertprozentig klar war, wie die Abläufe sind, wie die Reihenfolge ist, und da gab es, also mir fallen jetzt gerade die konkreten Situationen nicht mehr ein, aber ich sehe uns diverse Male mit der Anleitung in der Hand da sitzen und den Spielfluss unterbrechen, weil wir halt nochmal nachgucken müssen, ja, Moment, zählt das jetzt so oder zählt das jetzt so? Und nee, die ist nicht gut geworden. Und ich weiß, wie wichtig der Jury oder den Jurymitgliedern diese Gestaltung einer Anleitung ist und dass sie auch kompakt ist und dass der Einstieg leicht gehalten ist. Ich glaube, es sind 16 Seiten insgesamt, die da ja eine Rolle spielen. Und das ist too much für ein Familienspiel.
Wobei, fairerweise muss man auch sagen, die auf der ersten Seite, Titelseite ist Flavortext, auf der Seite 2 und 3 ist das Spielmaterial, auf der Seite 4 und 5 sind Fotos vom Spielaufbau, und dann hast du eigentlich nur die Seiten 6 bis 11 als richtige Spielanleitung und das großformatig bebildert. Das fände ich nicht so schlimm, aber ich finde, es sind so ein, zwei Sachen unklar geblieben. Also zum Beispiel gibt es ein Zielplättchen, wo du die erste Leitkatze sein musst mit 4 Astrokatzen auf 4 verschiedenen Monden. Und da war mir nicht klar, müssen es verschiedene Monde nur sein? Weil
ja, ich weiß, was du meinst.
Ich kann ja eh nur auf einem Mond drauf sein. Müssen die dann in verschiedenen Systemen sein? Also dürfen sie nicht in der gleichen Reihe liegen? Oder dürfen sie nicht im gleichen Sonnensystem eines Planeten sein? Und da war ich unsicher, wie ist das zu interpretieren? Und ich habe es nicht rausgefunden. So, ne? Das ist eine Kleinigkeit, das kann man irgendwie am Tisch besprechen. Aber wenn das jetzt irgendwie so eine unbedarfte Familie am Tisch hat, sagen, keine Ahnung, ich kann auch eh nur auf einem Mond landen. Was heißt denn jetzt hier 4 verschiedene Monde? Heißt das einfach, ich muss 4 Monde besetzen? Das könnte ja auch sein. Einfach, wer zuerst 4 Monde besetzt hat, aber dann würde ich das anders formulieren. Also es sind so ein paar Ungenauigkeiten in den Formulierungen, und trotzdem, ich klang jetzt viel negativer, als es gemeint war, weil mir macht das Spiel ja echt total Spaß. Das kann ich ja nicht verhehlen. Ne? Mir macht Heckmeck Spaß, mir macht das Spaß, mir macht Can't Stop Spaß. Also ich mag Push Your Luck. Ich finde das Spiel super, das macht einiges richtig. Auch mit diesen kleinen Fähigkeiten von diesen Astrokatzen, die ich dann da in den Weltraum schicke und so. Das ist alles, das ist eine runde Sache. Das macht überhaupt nichts falsch. Die Module sind schön, es sind nur 3, hast du vollkommen recht, ne? Aber irgendwie, es macht Spaß, es fühlt sich gut an. Die Leute, mit denen ich das spiele, die hatten alle Spaß, immer wieder. Ich habe ganz viele, die sich dann danach gekauft haben. Also insofern ist Mlem schon echt ein super Titel, ja.
Und da sind wir uns, glaube ich, auch wirklich einig jetzt an der Stelle, dass wir alle viel, viel Spaß damit hatten und hoffentlich noch eine ganze Weile haben werden.
Absolut.
Rainer Knizia ist dafür verantwortlich. Mlem bei Rebel Studio.
Ja, dann bleiben wir doch mal bei niedlichen Tieren, die Punkte bringen. Und zwar gehen wir in den Kosmos Verlag. Und der Kosmos Verlag hat einen Autoren, mit dem sie lange zusammenarbeiten, und einen Illustratoren, der auch für viele andere Verlage, wie ich finde, immer großartige Illustrationen schafft. Ich mag den Stil unheimlich gerne. Und es handelt sich um ein Spiel von Michael Menzel, nämlich Drachenhüter. Drachenhüter haben wir auf der Spiel kennengelernt, haben da auch Michael Menzel persönlich getroffen, haben das da auch erstmals gespielt und dann seit der Messe tatsächlich immer mal wieder auf dem Tisch gehabt, in verschiedensten Konstellationen. Ich habe es mit vielen Spielern gespielt. Wir haben eine Partie gespielt mit dem Sebastian Wenzel, liebe Grüße, ich erinnere mich. Wir haben aber auch Partien gespielt, du familienintern, ich mit Freunden. Ich habe es meiner Tante mal empfohlen für meinen, was ist denn das, der Sohn meiner Cousine, der ist jetzt 8, ist das mein Neffe? Nee, ist nicht mein Neffe, ne? Naja, vielleicht mein Großcousin oder sowas. Jedenfalls, der ist jetzt 8. Und die haben das gespielt. Ich habe es in vielen, vielen Runden gespielt und Drachenhüter ist am Ende des Tages, hat es einen neuen Mechanismus, über den wir reden dürfen. Und es ist ein Spiel, bei dem wir Drachenkarten sammeln, um möglichst viele Punkte zu machen. Und diese Drachen sind in 4 verschiedenen Farben abgebildet. Blau, Grün, Weiß und Rot. Und wir haben vor uns liegen ein Zauberbuch oder ein magisches Buch, wie es hier heißt. Und dieses magische Buch hat auf der Rückseite immer auf den Karten, die man dann sieht, eine Drachenfarbe abgebildet und eine Zahl. Und unterhalb der Zahl steht noch eine Belohnung. Und das, was auf der Rückseite abgebildet ist, kann ich von meiner Handkarte ausspielen. Und wenn ich das kann, also die geforderte Anzahl an Drachen einer bestimmten Farbe ausspielen, bekomme ich die Belohnung, die auf dieser Zahlenkarte abgedruckt ist. Belohnungen können Amulettstücke sein. Es gibt unterschiedliche Amulette mit den Werten von 1 bis 20 in unterschiedlichen Abstufungen. Es gibt Eier, die ich bekommen kann, goldene Eier. Es gibt Perlen, deren Zahlen verdeckt sind, die ich also verdeckt ziehe. Es gibt Kristalle. Also es gibt eine ganze Anzahl unterschiedlicher Karten und Belohnungen. Ich kann sogenannte Gegenlichtdrachen bekommen. Das sind Joker-Karten, die auch die Möglichkeit geben, 6 Drachen einer Sorte abzugeben für viele Punkte beziehungsweise viele Amulette oder Amulettstücke. Und das Spiel ist ein Ablegespiel. Also ich sammle irgendwie Handkarten und habe auch kein Handkartenlimit und möchte dann Karten ablegen, um möglichst punkteträchtig diese Belohnungen zu erhalten. Und das Interessante ist, wenn ich auf dem magischen Buch nach dem Nachziehen von Karten eine Kombination habe aus Anzahl oder Farbe, die ich nicht gut ablegen kann, dann kann ich dieses magische Buch manipulieren, indem ich eine Handkarte verdeckt ablege und dann eben bestimmen kann, welcher Drache, welche Drachenfarbe soll angelegt werden oder welche Zahl. Und ich muss es taktisch machen, denn sobald ich eine Karte in der Mitte zwischen 2 anderen Karten liegen habe, kann ich diese Karten, diese Drachen nicht mehr ablegen. Also ich kann immer nur die jeweils äußeren Farben ablegen. Wenn ich also eine rote, einen grünen und einen blauen Drachen nebeneinander lege, dann darf ich den grünen Drachen dann ab sofort nicht mehr ausspielen. Und das bringt eben so ein taktisches Element. Welche Karten sammle ich? Welche nutze ich zum Manipulieren des magischen Buchs? Welche will ich abgeben? Und dann spielen wir das so lange, bis eine bestimmte Anzahl an Amuletten vervollständigt ist. Die bestehen immer aus 3 Teilen. Und wenn ich 3 Teile habe, nehme ich mir noch so eine Perle, sind auch Punkte drauf. Und je nach Anzahl Spielender brauche ich dann eine unterschiedliche Anzahl Amulette und dann werden die Punkte ausgewertet. Gibt noch ein paar Sonderregeln, Bonusplättchen, Vielfalt und was weiß ich nicht was, alles schick. Gibt noch so Artefaktplättchen oder Zaubertruhen heißen sie. Und die bringen dann auch nochmal Punkte. So. Ist ein sehr schönes Familienspiel mit eben einem Twist, dass ich das, was ich ablegen muss, mitbestimmen oder manipulieren kann im Laufe des Spiels. Für mich ein sehr schöner, netter, geschmeidiger Titel. Hab noch gleich 2, 3 Punkte, aber jetzt erstmal, was ist deine Meinung zu Drachenhüter?
Jetzt sag ich das schon wieder. Unaufgeregt und nett. Ja, ich hab Spaß damit gehabt und ich würde es auch jederzeit wieder gerne mitspielen. Auch hier glaube ich, dass es mir nicht nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, aber es ist natürlich ein, ich nenne es mal typisches Michael-Menzel-Spiel, insofern Illustrationen und Spieldesign gehen einfach Hand in Hand. Ich finde, du merkst, dass das aus einer Feder stammt alles. Ich kann es gar nicht genau festmachen, woran ich das merke, aber ich mag diesen Stil von Michael Menzel unheimlich gerne. Meine Tochter war total begeistert, als sie diese Drachen gesehen hat. Die sind so schön und ja niedlich dargestellt. Ich fand sie ganz, ganz toll. Und ich mag auch dieses Zusammenpuzzeln dieser Amulette, dass man sich da diese Drittelkreise nimmt. Und da, ja, das fühlt sich positiv an, auch wenn es meistens nicht so schön ist, dass man erstmal mit diesen kleinen Punktezahlen anfangen muss, bevor man dann auf die großen Brummer zugreifen darf. Aber ich meine, das ist in 20 Minuten gespielt. Du hast immer diese Ebene, dass du eben nochmal dieses Buch manipulieren kannst. Das ist eine schöne Puzzlei. Mir hat das Spaß gemacht. Ich kann jetzt auch gar nicht so viel mehr dazu sagen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist interessant. Deswegen finde ich auch die Kombination der Spiele, die wir heute haben, ganz schön, weil es sind alles nette, gefällige, schöne Spiele bisher gewesen, die aber alle nicht so tiefes Potenzial haben, da ganz viel drüber zu sagen. Drachenhüter ist ein Spiel, ich habe da jetzt meine 6, 7, 8 Partien zusammen, müsste mal nachgucken. Und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, das dauernd neu zu spielen, aber ich habe es mal einer Familie ausgeliehen. Ich mache das manchmal, wenn ich eben wenig Zeit habe, mit Familien zu spielen. Oder ich bin dann mal da und dann spiele ich das mal eine Runde mit denen und dann leihe ich denen das aber mal aus, um rauszufinden, gibt es da in dieser Familie einen Widerspielreiz für das Spiel? Fordern die Kinder das irgendwie ein? Und da war das schon so, dass die gesagt haben, lass uns das mal spielen wieder. Ich würde mich darüber freuen. Oder wenn ich die dann besucht habe, sagen, ja, hast du das Spiel mit den Drachen dabei? So, und das ist dann eigentlich eine schöne Rückmeldung, dass wir abgewichste Vielspieler mit Drachenhüter jetzt nicht den Sinn unseres Lebens neu definieren und sagen, Mensch, mit dieser Offenbarung hat ja noch keiner gerechnet, ist irgendwie auch klar. Aber meine Tante und mein Onkel zum Beispiel, die spielen überhaupt nicht gern. Ich war mit denen, wir hatten neulich ein Abendessen bei meinen Eltern und dann haben die gesagt, ja, hier, Brettspiel-Podcast, was machst du denn da? Spielst du da immer Kinderspiele mit Erwachsenen? Das ist doch auch albern. Sag ich, naja, es gibt ja auch sehr viele Spiele für Erwachsene. Ach echt, wissen wir gar nicht. Also auf dieser Ebene ist dann die Diskussionstiefe. Und die sagten, naja, dann empfiehl uns doch mal ein Spiel eben für deren Enkel, für den Sohn meiner Cousine. Und dann habe ich eben Drachenhüter empfohlen. Und 2 Tage später waren sie hier in Wiesbaden im Fachgeschäft, haben das gekauft und haben mir dann Fotos geschickt und sagen, er liebt es. So. Und dann habe ich sie gefragt, liebt ihr es auch? Und sagt, das macht schon voll Spaß. So, ne? Also das ist für Familien, die jetzt nicht 100.000 Spiele haben. Ich meine, wir haben beide ein paar hundert Spiele im Regal stehen, da ist Drachenhüter ferner liefen. Aber für Familien, Kinder, die vielleicht nicht so eine Riesenauswahl haben und die vielleicht nicht 1.000 Spiele kennen, ist es wirklich ein schönes Produkt. Also die Grafiken sind schön, das, was ich mache, ist gefällig. Also es ist nicht total anspruchsvoll, aber es ist doch schön, dieses magische Buch ein bisschen zu manipulieren. Das Haptische mit dem Zusammenstellen, Zusammenpuzzeln dieser Amulette, mal ein goldenes Ei zwischendurch, mal ein Kristall, der mir ermöglicht, mal eine 4. Karte zu ziehen statt nur 3. Das sind alles so Komponenten, die, finde ich, das Spiel zu einem sehr schönen Produkt für Familien machen. Und mit den Illustrationen von Michael Menzel, diese Drachen sehen einfach alle unheimlich knuffig und süß aus. Das ist total niedlich und für mich ein sehr gelungenes Familienspiel, was ich jederzeit mitspielen würde und was ich auch jederzeit empfehlen würde. Von mir aus natürlich jetzt nicht nochmal vorschlagen will. Das ist dann mit dieser Rezension oder mit diesem Besprechen auch abgeschlossen. Es birgt zu wenig Besonderes, macht aber auch nichts falsch. Und der Kniff bei diesem Kartenablegen ist eben einerseits, dass ich die mittleren Karten nicht mehr ablegen darf, wenn sie einmal in der Mitte sind, sondern nur die rechts und links außen und dadurch meine Handkarten ein bisschen anders gewichten muss. Und dass ich eben für das Ablegen selber das magische Buch manipulieren kann und eben gucken muss, welche Karten behalte ich auch, um da was draufzulegen. Und das macht's doch auch für Familien dann irgendwie zu einer schönen und netten kleinen Aufgabe. So.
Ja, ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Das klang jetzt auch gerade negativer, als ich es eigentlich gemeint habe. Ich habe nichts an diesem Spiel zu kritisieren und das ist doch eigentlich immer eine schöne Sache. Das geht alles Hand in Hand. Es weckt andererseits aber auch wenig Emotionen in mir. Und das muss es aber auch nicht. Wir sitzen halt so ein bisschen in unserem Elfenbeinturm. Vielspieler-Elfenbeinturm, nenne ich es mal. Und du hast vollkommen recht. Das muss man einfach auch anerkennen, dass es da gefällige kleine Spiele gibt, die ihre Aufgabe richtig gut erledigen. Und das haben wir hier. Und insofern würde ich das auch weiterempfehlen, eben an Familien, so wie du es auch jetzt gemacht hast. Und ja, super. Ja, also
wir können ja ein 20-Minuten-Spiel für Spielende ab 8 nicht nach unseren Maßstäben beurteilen. So, ne?
Nee.
Für welche Zielgruppe ist es bestimmt an der Stelle? Und da habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Erstmal der erste Eindruck, die Niedlichkeit und dann aber auch, jetzt darf ich sogar mal ein kostbares Amulett nehmen oder manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, wenn ich meinen Drachen etwas später zusammenstelle oder meine Aufgabe etwas später erledige, weil dann die Amulette mit den weniger Punkten weg sind und ich dann eben zugreifen kann, wenn da höherwertige Amulette liegen. Also es hat so mini-taktische Elemente, die, glaube ich, Kinder gut und ältere Kinder, so ab 8 oder 9, gut heranführen an so unterschiedliche Mini-Taktiken, ja, in so einem Spiel. Und deswegen wirklich ein, aus meiner Sicht, ganz tolles Spiel. Ich hatte neulich einen Freund von mir da, alter Kindergartenfreund, einer meiner ältesten, oder wahrscheinlich der älteste Freund, weil unsere Mütter haben sich angefreundet, da waren sie, glaube ich, beide schwanger oder so. Und der war hier, und dann haben wir das gespielt, und sagt, das ist ja total schön, das kaufe ich für meine Kinder, so, ne, und dann hat er das gekauft für seine Kinder und hat damit Freude gehabt. Und die auch. Und dann ist das doch ein wunderbares Spiel. Die Anleitung ist 4 Seiten. Ganz kleine, ganz kurze, ganz leichte Anleitung. Auf der ersten Seite ist Spielaufbau und Material. Und dann ist auf der zweiten und dritten Seite total gut bebildert und dargestellt, was zu tun ist. Und auf der vierten Seite habe ich nochmal so die 4, 5 Symbole gut erklärt und die Abrechnung am Spielende. Und dann gibt's sogar für fortgeschrittene Spieler noch Zaubertruhen drin. Die machen dann so ein bisschen, verändern noch ein bisschen das Spielgefühl. Da sind ein paar Tipps drin zum Spielen. Und dann gibt's eben so eine Zaubertruhe, die du noch nutzen kannst. Und die steht dann immer zur Verfügung. Und da kannst du eben noch mal, keine Ahnung, eine andere Farbe auslegen, als das magische Buch vorgibt. Oder du kannst beim Auslegen von Drachenkarten eine Karte weniger auslegen oder so. Also die verändern dann nochmal so ein bisschen das Spielgefühl, erleichtern das ein bisschen, verändern das. Also wie gesagt, dadurch finde ich Drachenhüter wirklich einen schönen Familienspieltitel, ohne dass ich den in einem halben Jahr oder Jahr noch aktiv jetzt großartig spielen werde. Aber eines finde ich der schöneren Familienspiele dieses Jahrgangs. Ich verteidige es ganz schön, gell?
Ja, du bist ja richtig emotional jetzt gerade an der Stelle dabei.
Ja, weil die Drachen aber auch so süß sind, verstehst du?
Ja, die sind wirklich niedlich, ja, das ist richtig. Und die Anleitung, du hast recht, die ist wirklich vorbildlich. Ja, da blieben gar keine Fragen offen.
Überhaupt nicht. Also ich finde wirklich, auch bei Cosmos oder Michael Menzel, auch bei Andor oder so, das waren wirklich, oder Robin Hood, super Anleitungen, die es dir sofort ermöglichen, loszuspielen, ohne dass du da hier stundenlang irgendwelchen Regelkram lernen musst. Sondern du kannst einfach auspacken, Material auspöppeln, sortieren und in der Zeit, in der jemand auspöppelt, hat jemand anderes schon dreimal kapiert, wie das Spiel funktioniert. Und das finde ich eine Qualität. So, das war Drachenhüter von Michael Menzel, erschienen 2023, aber in diesem Jahrgang bei Cosmos.
Ja, pass auf, da mache ich jetzt nicht mal weiter mit einem Titel, der wahrscheinlich ein bisschen mehr Emotionen auslöst bei uns. Mal jetzt gucken, ob positiv oder negativ.
Jetzt sind da auch um Kreaturen am End?
Es geht um jede Menge Kreaturen. Es geht um jede Menge Kreaturen, auch wenn ich keine Ahnung habe, in welchem Land das Ganze eigentlich spielen soll. Ich habe mir die Anleitung nochmal durchgelesen, die schweigt sich darüber aus. Wir wollen aber Kreaturen zähmen, beschwören und in unsere Auslage legen. In Veil of Eternity tun wir das nämlich. Ist jetzt gerade brandneu bei Pegasus erschienen. Und das ist ein klassischer Engine-Builder, so würde ich es mal nennen. Wir haben einen Kartenstapel von, ich glaube, knapp 70 Karten sind es insgesamt. Und wir draften diese Karten über insgesamt maximal 10 Runden und versuchen dann, Effekte in unsere Auslage zu triggern. So würde ich es mal zusammenfassen. Konkret läuft das so ab, dass wir pro Spieler 2 Karten von dem Kartenstapel ziehen und dann in eine Auslage legen. Jede Karte gehört zu einem bestimmten Element an. Lustigerweise sind das 5 Elemente, also Feuer, Wasser, Erde, Luft und das Element Drache. Wer kennt es nicht? Ja, und
es kommt aus dem Fingerspiel wahrscheinlich.
Hat jeder frag mich nicht. Auf jeden Fall hat jeder Spieler 2 Holzsteine, mit denen er sich Karten reservieren kann. Und dann läuft das Ganze über dieses Siedler von Catan-Prinzip. Also sprich, der Startspieler setzt den ersten Stein auf eine Karte und reserviert die sich. Dann geht's reihum und dann wieder zurück. Und der Startspieler muss dann die letzte übrig gebliebene Karte dann für sich noch reservieren. Und dann werden diese Karten abgehandelt und da gibt's mehrere Möglichkeiten. Ich kann sie zum einen einfach abschmeißen, um mir Ressourcen zu nehmen. Und die Ressourcen, die wir hier haben, sind Runensteine. Die gibt es in Wertigkeiten von 1, 3 und 6. Und das Besondere ist, also ich bezahle mit denen diese Karten, wenn ich sie ausspiele, aber ich darf nur 4 von diesen Steinen in meinem Vorrat haben. Also auch da kriege ich mitunter Probleme, wenn die halt sehr geringwertig sind. Das Zweite, was ich machen kann, ist diese Karten einfach auf die Hand nehmen. Und das Dritte, was ich tun kann, ist sie von meiner Hand ausspielen. Dann zahle ich Runensteine in Höhe der Kosten und lege sie vor mich hin. Und wie man das bei diesen Engine-Bildern kennt, naja, die haben dann verschiedene Effekte. Es gibt Einmaleffekte, die sofort beim Ausspielen passieren. Es gibt Effekte, die dauerhafte Fähigkeiten bringen. Und es gibt Effekte, die am Rundenende dann jedes Mal ausgelöst werden, noch zusätzlich. Ja, und dazu darf ich maximal so viel Karten meiner Auslage haben, wie die Rundenzahl gerade ist. Also in Runde 3 darf ich maximal 3 Karten vor mir liegen haben. Und deswegen gibt's da noch eine vierte Aktion. Ich kann nämlich Karten aus der Auslage wieder loswerden, die ich nicht brauchen kann. Und dafür zahle ich einfach Rundensteine in Höhe der Runde. Also in der dritten Runde 3 Stück, um eine Karte abzuschmeißen. Ja, und damit habe ich das ganze Spiel wirklich dann jetzt relativ kompakt schon erklärt. Wir spielen maximal 10 Runden oder wenn jemand 60 Punkte erreicht hat. Ja, und wer dann die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Und ich fange mal direkt an mit einem Kritikpunkt, der bei jedem, also wirklich bei absolut jedem, mit dem ich gespielt habe, inklusive mir, sauer aufgestoßen ist. Wer zur Hölle hat sich die Auslage, beziehungsweise die Art und Weise, wie diese Karten ausgelegt werden, ausgedacht? Wir haben ein, ja, so ein Pappplättchen in der Mitte liegen und da werden kreisförmig diese Karten nach Elementen sortiert ausgelegt. Was dazu führt, dass jeder, zumindest auch gerade in den ersten Partien, wenn man die Karten noch nicht gut kennt, sich den Kopf verbiegt, die Karten einfach wegreißt, während gerade jemand anderes liest und man erkennt einfach fast überhaupt nichts. Und es ist völlig unlesbar und hält wahnsinnig auf und ich verstehe diese Entscheidung nicht. Und du auch nicht, oder?
Ja, das habe ich, also das war wirklich was ich fange wirklich mit dem an, was mich an dem Spiel am meisten genervt hat. Du hast ja wirklich eine Fülle unterschiedlicher Karten. Also die sind ja alle unterschiedlich, diese Karten. Und es sind 70 verschiedene Kreaturenkarten. Die gehören einem Element an. Da gibt es bestimmte Punkte, die darauf abgebildet sind. Es gibt eine Wertigkeit und Runensteine, die ich bekomme und so weiter und so fort. Und jede Karte hat einen eigenen Effekt, der manchmal sofort triggert, manchmal in der Runde und manchmal am Spielende oder am Rundenende. So, das heißt, insbesondere dann, wenn man die Karten noch nicht gut kennt, was so die ersten 5 Partien mal locker der Fall ist oder 6, also ich kenne die immer noch nicht alle jetzt in- und auswendig, dann bist du eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, dir Karten vom Tisch zu nehmen, sagen, ich lese die mal eben schnell und ich lese die mal schnell, weil du hast wirklich wie so ein Pentagon, also nicht ein Kreis, sondern eher so ein Pentagon und an den Kanten, also ein Fünfeck, und an den Kanten sind dann immer die Karten ausgelegt. Das ist auch gut, dass die getrennt sind, weil jedes Element bringt ja eine unterschiedliche Wertigkeit an Runensteinen, die du dann als Währung oder als, ja doch, als Währung nutzen kannst. Aber du kannst halt diese Karten nicht lesen. Du sitzt halt irgendwie auf dem Tisch und die Karten, die an der Kante, die dir gegenüber liegen, so, kannst du diese Karten nicht lesen. Das heißt, du bist eigentlich die ganze Zeit dabei, entweder um den Tisch zu laufen oder diese Karten zu nehmen. Und dann dauert es ewig, wenn du das zu viert spielst, bis da jeder mal alle Karten gelesen hat. Und das habe ich wirklich nicht verstanden.
Das ist total nervig. Entschuldigung.
Also, warum legen und das stört oder ohne dieses Ding einfach untereinander,
ja,
eine Übungskarte mit alle Karten aus diesem Element, sortiere die und dann gibt's vielleicht oben einen Marker und dann lege ich den oben drüber und dann sehe ich auch, wenn ich die Karte abschmeiße, wie viel Punkte ich da oder wie viel Währung ich da bekomme, aber dass die da so drumrum liegen, das ist irgendwie ein netter Designeffekt, der aber aus meiner Sicht ein völliger Fehler ist im Produktdesign, also völliger Unsinn.
Es gibt wenige Spiele, bei denen ich so aggressiv geworden bin teilweise, wenn du dann gerade dir den Kopf so um 90 Grad verdrehst wie so eine Eule, den Text angefangen hast zu lesen und plötzlich klatscht einer mit der Hand drauf und nimmt die Karte zu sich, weil er die lesen will. Also ja, genug aufgeregt darüber.
Nee, noch lange nicht. Also wirklich.
Okay, gut, wirklich, dann machen wir weiter.
Nein, das ist wirklich als Element im Produktdesign vollkommen versagt. Und es steht diesem Spiel ein bisschen im Weg, ne? Ich habe dann irgendwann diese Dinge einfach weggelassen. Also die braucht genau niemand. Wenn du es zum Beispiel bei Boardgame Arena spielst, sind die Karten einfach, die liegen untereinander, gibt's das auch seit kurzem. liegen die Karten einfach wunderbar untereinander lesbar. Da kannst du mit der Maus drüber fahren oder mit dem Cursor und kannst dann lesen, was die Karten eben für Effekte haben. Aber wenn die einmal so verdreht rund auf dem Tisch liegen, das bringt überhaupt nichts und nur Frust und Ärger. Denn das Spiel an sich finde ich mega. Also das gefällt mir richtig gut.
Okay, ja?
Ja, es gefällt mir richtig gut.
Erzähl weiter.
Es ist eine schöne Kombination aus, ich suche mir Karten aus, ich habe so ein Open Drafting, also ich muss mal entscheiden, am Anfang der Runde markiere ich eine Karte, also ich bin zweimal dran, am Anfang, um zu markieren, welche Karten ich haben möchte. Und dann markiere ich natürlich Karten, die mir nutzen und die ich dir vielleicht ein bisschen vor der Nase wegschnappen will. Sowas mag ich immer, dass man am Anfang so ein bisschen seine Karten auswählt. Da haben wir so einen Markt, an dem das ausliegt. Und dann versuche ich eben, gute Kombinationen zu bekommen von Karten, die im Idealfall gut zusammenpassen, gut zusammen agieren, starke Effekte in der Kombination bringen, die ich vielleicht ausspielen kann mit einem Soforteffekt. Und eine andere Karte erlaubt mir, diese Karte am Ende der Runde wieder auf die Hand zu nehmen, um sie dann in der nächsten Runde wieder auszuspielen. Also das sind alles Dinge, die mag ich total, wenn Karten so Interdependenzen bilden. Es fühlt sich fast ein bisschen an wie so Sammelkartenspiele, wo ich mir ein cooles Deck zusammenbaue. Und hier baue ich mir halt ja nicht wirklich ein Engine, nicht wirklich ein Tableau, aber ich baue mir schon so eine Sammlung von Karten auf, die eben im Idealfall sich günstig aufeinander beziehen. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen von den ausliegenden Karten, welche nehme ich da. Welche lasse ich dir auch zur Verfügung oder vielleicht nehme ich dir eine weg, die dir besonders gut reinspielt und ich kann sie nicht so gut gebrauchen, aber ich will eben verhindern, dass du sie bekommst. Und das sind schon Dinge, die ich bei dem Spiel sehr gerne mag. Du nicht?
Jein. Ja, also es ist ein gutes Spiel und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ich bin nicht so der große Fan von diesen x-ten Engine-Bildern. Die hängen mir so ein bisschen zum Hals raus inzwischen. Ich bin da natürlich auch wieder so ein klein wenig verwöhnt wahrscheinlich, wenn man mal die Fülle an Engine-Bildern betrachtet, die in den letzten Jahren so rausgekommen sind. Ich habe dir ja im Vorfeld geschrieben, wenn du dich erinnerst, als wir darüber, also beziehungsweise als ich angekündigt hat, dass das Spiel kommt, ich möchte es gerne sehr, sehr bald spielen, weil ich die Chance für relativ groß halte, dass ich es, ich zitiere, kacke finde. Ich finde es nicht kacke, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es wirklich ein gutes Spiel. Es hat mich nicht so begeistert wie dich. Das liegt aber einfach an der Art des Spiels, weil ich da so ein bisschen drüber bin inzwischen. Es ist sehr zugänglich und einfach. Ich habe ja auch gerade bei der Regelerklärung, ich glaube, ich habe es jetzt lückenlos erklärt. Und da sieht man mal, wie schnell man das auch wirklich den Leuten beibringen kann. Es ist schnell gespielt, wenn man die Karten kennt, locker in 20 Minuten. Und es ist ein schönes Wettrennen. Auch wenn die Interaktion bis auf dieses Draften der Karten null ist. Ja, wobei es gibt, glaube ich, ein, zwei Karten, da kann man auch noch in der gegnerischen Auslage ein bisschen rumfummeln. Aber das muss es auch gar nicht und das ist auch vollkommen okay. Ich hätte noch einen Kritikpunkt anzumerken. Ich habe es jetzt auch wirklich mit allen Spielerzahlen gespielt und zu viert dauert es ein bisschen lang für das, was es eigentlich macht, finde ich. Also ich habe da keinen Mehrwert drin gesehen. Es dauert einfach nur länger, bis du wieder dran bist und ja, also insofern habe ich da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu kritisieren. Ich habe noch mitbekommen, dass die Illustrationen, also das ist ja so ein bisschen im Anime-Stil alles gehalten, auch sehr unterschiedlich angekommen sind. Meine Tochter war hin und weg, die mag auch Animes wahnsinnig gerne. Die hat die Karten sofort in die Hand genommen und durchgeblättert und hat gesagt, oh, das will sie unbedingt mal spielen und das sieht so toll aus. Und andere wiederum haben gesagt, oh, okay, ich spiel's mit, obwohl es so aussieht. Also das ist auch nicht übertrieben. Es geht wirklich in beide extremen Richtungen. Ich persönlich finde es schön gestaltet. Mir gefällt dieser etwas blasse Stil, der sich da durchzieht. Ja, und ist ein stabiler Titel. So würde ich es mal als Fazit bezeichnen.
Also ich bin überrascht, dass du so unterwältigt bist. Denn ich finde wirklich, es hat sehr schöne Elemente. Also ja, Artwork gefällt mir auch, Grafik, alles super. Aber was ich zum Beispiel sehr gut finde, dass ich bei der Entscheidung, welche Karte ich am Anfang auswähle, ist ja ein zentraler Punkt ist ja am Anfang, wenn ich Startspieler bin, darf ich mir die erste Karte auswählen und dann nehme ich die verbleibende letzte, die eben sonst keiner will. Wenn ich Zweiter bin, darf ich als Zweiter und als Vorletzter und so. Also dieses Prinzip, es geht dann einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn. So, und bei der Entscheidung, welche Karte ich wähle oder welche ich mir reserviere, muss ich ja viele Dinge berücksichtigen. Zum Beispiel kann ich ja sagen, ich nehme die Karte auf die Hand. wenn ich die haben will, wenn die mir was bringt. Oder ich kann sagen, ich schmeiß die ab und bekomme dann, je nachdem, zu welchem Element sie zugeordnet ist, eine unterschiedliche Anzahl an Runen, die eine Währung sind. 4 Einser, 3 Einser, 1 Dreier, 1 Einser, 1 Dreier, 1 Sechser, was auch immer. Ich darf aber maximal 4 Runensteine auf der Hand haben oder in meinem Vorrat haben. So, wenn ich mehr Runensteine bekäme, müsste ich die abwerfen. Jetzt bringt's mir aber auch nichts, nur teure Runensteine zu haben, weil wenn ich einen 6er Runenstein habe und dann nur eine 1er Karte ausspielen will, ich krieg kein Rückgeld. So, also ich darf wirklich nur physische 4 Steine, nicht Wert 4, sondern 4 Steine haben. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Element, zu gucken, welche Karte möchte ich haben und welche Karte schmeiße ich weg, wie viele Runensteine brauche ich und welche Karte kann ich mir davon leisten und worauf spare ich ein bisschen. Und das ist eben eine, finde ich, ein sehr interessantes Element, dass ich bei den Karten berücksichtigen muss, welche Art will ich haben, also mit welchen anderen meiner Karten und Elementen passt die Karte gut zusammen oder interagiert auf eine günstige Art und Weise. Was will ich dir vielleicht wegnehmen? Welche Karte schmeiße ich ab, um eine Währung zu bekommen? Welche Karte kann ich mir überhaupt leisten? Wo bekomme ich Runen, die ich auch wirklich verwenden kann und so? Also da sind viele wirklich interessante Entscheidungen drin, von Runde zu Runde. Und ich finde wirklich, Veil of Eternity hat so eine Qualität von einem guten Trading Card Game. Ich baue mir nicht wirklich ein Deck zusammen, aber eben so eine Mini-Engine und möchte eine möglichst günstige Auslage haben. Und deswegen finde ich es wirklich einen guten Titel. Der war ja bei der Messe ein super Hype-Titel. Ich kann den Hype nicht ganz nachvollziehen, aber das Spiel an sich spiele ich gerade echt super gerne.
Ja, also ja, unterwältigt hast du gesagt. Das ist jetzt auch ein bisschen mies geredet. Also ich finde das Spiel schon gut. Das hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich vergleiche es jetzt einfach mal mit dem Titel, mit dem man es nur in Teilen vergleichen kann. Wenn ich an so einen Mischwald zum Beispiel denke, das hat mich irgendwie mehr gecatcht. Ja, das geht ja so minimal auch so ein bisschen so in die Richtung, dass wir halt diese Karten ausspielen und versuchen, bestimmte Effekte auszulösen. Und okay, da geht's dann mehr um die Punktewertung. Veil of Eternity ist für mich so, ja, dem fehlt so ein bisschen die Seele, die's bräuchte, um mich auch dann wirklich zu berühren. Ja, heute ist so eine richtig emotionale Folge. Ne? Wir reden so ein bisschen esoterisch heute. Wir müssen die Seele berühren und Emotionalität, was wir heute alles dabei haben. Toll. Aber ja, es ist heute anscheinend so ein bisschen die Folge der unaufgeregten Spiele, die uns etwas unterwältigt zurücklassen. Ich fasse es mal so zusammen. Aber wir haben ja noch einen Titel gleich.
Sprich mal nur für dich, mein Freund. Also bei Piazza waren wir beide recht begeistert.
Da bin ich heute der Meckeronkel.
Du bist heute der Meckeronkel, weil bei Piazza war ich sehr begeistert. Mlem hat uns beiden Spaß gemacht und gleichzeitig haben wir ein bisschen was zu kritisieren gehabt. Ich finde Drachenhüter deutlich besser, als du es findest. Und ja, das sind halt Familienspiele, ne? Und ich habe das Gefühl, du setzt gerade an Familienspiele, also Veil of Eternity ist übrigens ein Kennertitel, aber die anderen waren Familienspiele und ich habe das Gefühl, du setzt an die jetzt irgendwie so deine Vielspielerbrille an und ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Veil of Eternity ist ein klarer Kennertitel und wie ich finde, wirklich ein guter Kennertitel, der interessante Entscheidungen bringt, der mir die Möglichkeit gibt, mein Team gut zusammenzustellen, das ich da habe und mir zu überlegen, wo kriege ich hier die Punkte her. Also das finde ich wirklich einen guten Titel. Kann ich nicht anders sagen. Also finde, da werden viele gute und immer andere Entscheidungen getroffen und es ist sehr abwechslungsreich, weil ich natürlich in jeder Runde immer andere Karten zur Auslage habe. Das Spiel dauert auch nicht ewig. Ja, zu viert ist ein bisschen länger, klar, aber es dauert auch nicht ewig, 10 Runden maximal. Ich habe sehr schöne Effekte, die sich aufeinander beziehen können. Ich habe so ein bisschen nicht Kettenzüge, aber so Kettenpunkte, ne? Also erst triggert das, dann triggert das, dann triggert das. Erst kriege ich noch eine Währung oder eine Rune und dann triggert die Karte für jede Rune, die ich auf der Hand habe und dann darf ich die wieder auf die Hand nehmen und im nächsten Zug, wenn ich die ausspiele, gibt die mir wieder Runen und so. Also da sind schon sehr schöne Elemente dabei, die ich echt gerne mag. Und deswegen will ich das hier nicht von dir so klein geredet wissen. Mein schönes Veil of Eternity von Erik Hong bei Pegasus.
Nein, keine Sorge, ich mach's dir nicht schlecht. Wer bin ich denn, dass ich das jetzt irgendwie schlecht machen müsste? Nein, ich hab's ja auch wirklich jetzt gesagt zweimal. Also ich find's wirklich ein gutes Spiel und auch die Familientitel, die wir jetzt hatten, fand ich auch durchweg gut. Sie haben mich nur nicht begeistert und das ist ja auch nicht schlimm. Also ja, das ist Nö. Das tun die wenigsten. Und das ist, glaube ich, auch gut so, dass wir auch wirklich die herausragenden Titel dann auch leichter identifizieren können. Die haben wir jetzt hier vielleicht bisher nicht gehabt, aber gute Spiele und mit denen man nichts falsch macht.
Also ich habe bei den Frühjahrsneuheiten, die jetzt kamen, schon wieder einige gut, wirklich gute Titel auf dem
Schirm. Ich weiß, was du meinst, ja.
Und da freue ich mich richtig auf eine der nächsten Folgen. Und ich werde auch mit dem Chris demnächst und mit dem Stefan Zerlik nochmal rezensieren. Da sind, also kommen jetzt so ein paar Knallertitel. Jetzt kommt einer, der zumindest nominiert war für den Astor, was ja so ein bisschen ein Foreshadowing ist, oft für das Spiel des Jahres oder zumindest mal für die Empfehlungsliste beim Spiel des Jahres. Das Spiel wurde nominiert, hat aber nicht gewonnen. Es ist nämlich das Spiel In the Footsteps of Darwin oder auf Deutsch Auf den Wegen von Darwin. Und ich bin ganz froh, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, denn entweder sagt man immer auf Darwins Wegen oder auf Darwins Spuren oder auf den Spuren von Darwin. Also in 90% der Fälle spricht man diesen Titel irgendwie falsch aus, was vermutlich daran liegt, dass er dann offensichtlich nicht so gut gewählt ist. Auf den Wegen von Darwin ist am Ende des Tages ein Spiel, in dem ich Plättchen sammle, um mir Punkte auf meinem Tableau zu holen. Wir sind Darwin und wir begleiten die Evolution der Tiere und schauen uns an, welche Tiere es so gibt. Und damit, und das machen wir, indem wir eine Auslage haben, ein Raster von 3x3 und auf dem liegen dann Plättchen aus, die verschiedene Tiere beinhalten, die zu einer Kategorie gehören, Reptilien, Insekten, Raubtiere, keine Ahnung was. Und es gibt verschiedene sogenannte Theorien, das sind am Ende Spielende oder Siegpunkte, Bedingungen, die ich erfüllen kann. Für jedes Reptil bekomme ich so und so viele Punkte, für jedes Insekt bekomme ich so und so viele Punkte oder für jedes Tier aus Afrika bekomme ich so und so viele Punkte, denn es gibt zum einen als Kategorie die Tier, ist nicht die Rasse, sondern die Tierart sozusagen, also ne, Reptilien, Insekten, Raubtiere, und es gibt eben auch eine Zuordnung zu Kontinenten. Und da kann ich dann eben Sets sammeln oder Plättchen sammeln, gar nicht zwingend ein Set, aber Plättchen, die ich dann auf meinem persönlichen Spielertableau einsortieren kann und bekomme dafür am Ende des Spiels Punkte für eben diese Theorien, die ich dann einsammeln kann im Laufe des Spiels. Ich kann Plättchen nehmen, die bestimmte andere Bonuspunkte oder Effekte bringen. Da sind Kompasse abgebildet, die mir am Ende des Spiels nochmal Punkte bringen. Ich kann so unterstützende Forscher und Forscherinnen oder Beobachter, Beobachterinnen heißen sie, glaube ich, sammeln, die ich im Spiel einsetzen kann. Es gibt Karten, da ist so ein kleines Krönchen abgebildet. Wenn ich das nehme, bekomme ich die Darwin-Spielfigur. Und wenn ich die am Ende des Spiels just habe, dann bekomme ich nochmal 2 extra Punkte. Also so ein ganz klassisches, ich sammle Plättchen, die bringen irgendwelche Effekte Spiel. Das Interessante an dem Spiel ist, es sind 2 Dinge, die mir wirklich gut gefallen. Zum einen gefällt mir sehr gut dieses 3x3-Raster, auf dem die Beagle so immer drumrum fährt. Und ich nehme immer die Distanz des Plättchens, das ich nehme, zur Beagle als Schrittlänge. Also wenn ich ein Plättchen nehme, was direkt neben der Beagle liegt, geht die eben ein Feld weiter. Wenn ich eins nehme, was 2 Schritte entfernt ist, also in der Mitte der Reihe oder Spalte, dann geht die eben 2 Schritte weiter. Und wenn ich eben das am anderen Ende nehme, dann geht die eben 3 Schritte weiter. Und das ist ein sehr nettes Element, was mir ganz gut gefällt. Das ist so das eine. Und das andere ist, ich finde es wahnsinnig schön gestaltet. Es ist optisch ein tolles Spiel. Es sieht super aus. Materialqualität ist tipptopp. Also das ist alles ganz fein. Und es hat eine angenehm kurze Spielzeit. Wir haben es zu viert in, glaube ich, 16 Minuten geschafft, weil wir aber auch echt zackig unterwegs waren. Ich habe es aber eben auch so in 20, 25 Minuten gespielt in Runden, in Gruppen, zum Teil mit Erklärung, weil es wirklich schnell erklärt ist. Und ja, war eben jetzt jüngst für den Astor nominiert und damit natürlich auch ein Kandidat für unsere Spiel des Jahres oder Empfehlungsliste hier für die Jury. Zumindest mal ein Spiel, was man sich näher angucken sollte. Paar Punkte habe ich noch, aber was sagst du zu Auf den Wegen von Darwin?
Na guck mal, der Mecker-Onkel mag auch Familienspiele. Ich finde nämlich Auf den Wegen von Darwin richtig cool, muss ich sagen. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Wir waren, glaube ich, sogar zu fünft und haben das in 17 Minuten runtergerockt. Und es war nicht so, dass wir da jetzt irgendwie übermäßig Gas gegeben hätten, um dann irgendwie einen neuen Rekord aufzustellen. Also wir haben uns dann schon auch unsere Gedanken gemacht jeweils, um die Plättchen möglichst klug zu wählen. Und ich war selber völlig überrascht, wie schnell das dann doch geht. Man muss natürlich als ersten Punkt ganz klar sagen, das ist ein wirklich ganz, ganz astreines Familienspiel. Nicht mehr, also nicht mal ein Deut mehr. Das suggeriert es, finde ich, wenn man sich die Verpackung anguckt, nicht unbedingt. Gerade so dieser Darwin-Hype, der jetzt in letzter Zeit in der Brettspielwelt ja zu beobachten ist, der vermittelt für mich zumindest immer so ein bisschen, dass wir da immer so mindestens mal ein Kennerspiel vor uns haben. Aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ich finde, es sieht fantastisch aus. Es hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Das macht total Spaß, dieses Board vor sich zu haben, diese kleinen Teile da drauf zu puzzeln, sich die Tiere anzugucken. Das ist total schön, auch wenn mich manchmal ein bisschen frustriert, dass man dieses Board überhaupt nicht vollkriegen kann. Also das triggert mich total, sondern halt nur so ein, zwei Zeilen oder Spalten oder sowas in der Art. Mechanisch macht auf den Wegen von Darwin also wirklich überhaupt nichts neu, glaube ich sogar. Ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon mal gesehen und alles schon mal erlebt. Aber das ist ein super Paket und das macht komplett Spaß, so wie es ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch durchaus Beachtung finden wird von der Jury. Den Namen hast du eben mal angesprochen. Ich find's faszinierend. Auf den Spuren von Darwin habe ich so oft jetzt schon gelesen und gehört. Und ich glaube, ich habe es am Anfang sogar auch so genannt. Selbst der Manu Fritsch hat es in seinem Spielbox-Podcast durchgezogen und es so genannt. Ich habe ja die steile These aufgestellt, dass die auf den Spuren von Marco Polo da noch so ein bisschen nachhallt und das einfach so in den Köpfen der Vielspieler drin ist. Wie auch immer, Marin Hoffmann hat übrigens gesagt, eigentlich müsste es ja heißen, auf Darwins Spuren, womit sie auch nicht ganz Unrecht hat. Ja, Mut zum Genitiv. Wie auch immer, der Titel ist vielleicht nicht ideal gewählt, aber ansonsten, ich habe da nichts zu meckern. Aber du, ne, hast du gesagt?
Nee, ich habe gesagt, ich habe noch ein paar Punkte. Aber nicht, weil ich was zu meckern hätte, sondern weil ich es wirklich als Familienspiel-Gesamtpaket schön finde. Es hat eine sehr überschaubare Komplexität. Gleichzeitig ist für Vielspieler und Vielspielerinnen natürlich immer interessant zu sagen, naja, ich habe verschiedene Bedingungen, wenn ich also beispielsweise ein Plättchen nehme aus einer Kategorie, die schon besetzt ist, Reptilien in Europa, und ich lege das dann da oben drauf, dann verzichte ich auf die Punkte, darf mir aber eine neue Theorie nehmen, die mir dann wieder die Möglichkeit gibt, über diese Spielendebedingungen Punkte zu erzielen. Das finde ich ein sehr schönes Element, dass ich also verschiedene Theorien sammeln kann und dann immer wieder im Laufe des Spiels gucken muss, was liegt aus, also klar, ne, welche Plättchen liegen aus, und auch gucken muss, welche Theorien liegen aus und wie kriege ich das jetzt möglichst gut zusammen. Also wie kann ich gut auf dieses Spiel reagieren? Ich glaube, das hat auch die Maren Hoffmann gesagt. Es gewinnt, bei Darwin geht's ja immer um die Spezies, die am besten angepasst ist. Und das ist bei dem Spiel schon auch so. Ich muss eigentlich die ganze Zeit schauen, wie kann ich meine eigene Spielweise an das Spiel anpassen und wie kann ich die vorhandenen Plättchen und Theorien möglichst gut nutzen. Was ich auch, also ich finde, es gibt gar nicht so viele verschiedene Arten, Punkte zu machen. Aber ich kann in dem Spiel trotzdem schon so ein bisschen Schwerpunkte setzen. So. Und was ich total schön finde, ist so dieses Gesamtpaket aus tolle Illustrationen, noch am Rande ein paar Nebenbei-Infos, Größe der Tiere ist irgendwie da klein abgedruckt beispielsweise. In der Spielanleitung gibt es so begleitende Informationen über welche Beobachterinnen und Beobachter waren denn da eigentlich mit dabei bei dem Spiel. Also das sind so alles Elemente, die ich wirklich schön finde. Es ist so ein bisschen ein Wohlfühlspiel. Also im allerbesten Sinne. Das kannst du auf den Tisch bringen, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Das holt auch viel Spielende ab. Es ist nicht der Titel, wo wir sagen, ui, das hat jetzt seit den nächsten 10 Jahren einen riesen Reiz, das mal in aller Gänze auszuloten. Nee, aber ich habe bei dem Spiel 20 Minuten, 15 Minuten, 25 Minuten eine voll schöne Zeit. Ich habe ein ganz angenehmes Material. Das, was ich mache, ist für viel Spielende anspruchslos, aber schön. Und für wenig Spielende hat's einen gewissen Kniff und ist auch schön. So. Materialqualität ist super. Also ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz rundes Gesamtpaket. Das Einzige, was ich überhaupt nicht verstehe, ist diese Plättchen mit dem Krönchen, warum ich da diese Darwin-Figur eigentlich die ganze Zeit irgendwie über den Tisch reichen muss. Und dann hat man halt irgendwie 2 Punkte mehr oder weniger. Hat bei mir noch nie groß den Unterschied gemacht, glaube ich, außer vielleicht in einer Partie, da bin ich nicht ganz sicher. Und es dauert 12 Runden. Also sobald jemand 12 Plättchen hat, oder wir spielen alle, sind alle gleich oft dran, sobald wir alle 12 Plättchen haben, ist das Ding vorbei und es geht ja wirklich ratzfatz. Sorry, We Are French ist der Verlag, ist im Deutschen bei Asmodee im Vertrieb von Mathieu Verdier und Grégory Grar, möglicherweise. Ein sehr schönes, gefälliges, geschmeidiges, bekömmliches, angenehmes Gesamtpaket im Familienspielbereich.
Wir hatten heute ja einiges an Familienspielen, was wir besprochen haben, oder zumindest für Familien geeignet.
Ausschließlich.
So kennt man uns ja gar nicht.
So kennt man uns gar nicht. Aber ich fand es wirklich schön. Also, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele Familienspiele in verschiedensten Konstellationen gespielt. Und ich mag das auch mal, wenn Spiele wirklich in so einer halben Stunde gespielt sind, in einer kleinen Runde, und du dabei irgendwie jetzt nicht nur Hardcore denken musst, sondern auch mal ein bisschen entspannt was nebenbei besprechen kannst. So bei Rainforest kann man sich super nebenbei unterhalten, bei Piazza kann man sich nebenbei super unterhalten, bei Auf den Wegen von Darwin geht das prima, beim Lem, bei Rainforest habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also es geht super. Bei Veil of Eternity musst du halt die Karten ein bisschen kennen und sonst lesen, aber alle anderen Spiele kann man so ganz schön nebenbei bei Kaffee und Kuchen oder beim Abendessen oder kurz danach noch bei einem Glas Wein oder so ganz entspannt spielen und macht bei keinem dieser Spiele irgendwas falsch. So, also bin da durchaus bei allen diesen Spielen sehr, sehr positiv dabei und spiele die alle jederzeit gerne mit.
Ja, schönes Fazit, sehe ich eigentlich genauso. Ja, wir hatten also bei weitem keine Graupe oder sowas in der Art heute. Und alles empfehlenswert und wir sollten demnächst mal wieder ein paar Klopper vielleicht auch mal wieder besprechen. Ich hab Bock drauf.
Du bist ein bisschen unterfordert.
Ja, total, natürlich. Also mein Anspruch ist inzwischen so gestiegen. Nein, ich mag Familienspiele auch wahnsinnig gerne und ich spiele die gerade so gerne mal am Sonntagnachmittag da mit der Familie mal in der Küche mit ein bisschen Kuchen oder so. Und das, ja, also ich bin offen für alle Anspruchsarten, nenne ich es mal, an Brettspielen. Nicht, dass das eben falsch rübergekommen ist, ja. Also ich mag Anspruchsvolles wie Voidfall, aber auch Anspruchsloses, hast du es eben mal genannt, wie Auf den Wegen von Darwin und alles, was dazwischen ist. Sehr gerne.
Guck mal, da zeigt sich der Meckeronkel zum Ende der Folge ganz persönlich.
Also, ja, ich will ja nochmal eingeladen werden, ich muss ja.
Ja, das steht außer Frage, dass du nochmal eingeladen wirst. Du bist auch hier fester Bestandteil dieses Podcasts. Aber wir hatten Azul-Feeling bei Piazza, wir hatten ein bisschen abgespecktes Cascadia-Feeling bei Rainforest, wir hatten ein bisschen aufgeblasenes Heckmeck am Bratwurm-Eck-Feeling bei Mlem. Wir hatten mit Drachenhüter und Veil of Eternity zwei Spiele, die so ein bisschen am unterschiedlichen Ende der Skala sind von Karten ablegen beziehungsweise Kreaturen in mein eigenes Tableau holen, in mein Engine holen, um Punkte zu sammeln und bei Auf den Wegen von Darwin nochmal schönes Plättchen legen und ein bisschen Set Collection, Ziel, Spielende, Bedingungen erreichen, Spiel. Also allesamt 6 sehr schöne Familienspiele, über die wir heute gesprochen haben. Wir haben schon ein paar Kenner- und Expertentitel schon auch noch im Repertoire. Ich kann schon vorwegnehmen, mit dem Chris werde ich 2 Spiele aus der Stefanfeld City Collection besprechen. Ich verrate noch nicht welche, aber da werden 2 kommen. Wir beide haben noch eine große Kosmos-Neuheit jetzt mal ausführlich schon gespielt in den letzten Wochen. Wir haben ein Weltraumspiel, über das wir noch sprechen wollen. Also da kommen doch noch einige oder mehrere Weltraumspiele sogar. Also da kommen doch noch einige Spiele jetzt in den nächsten Wochen dazu. Ich habe noch 1-2 kleine Moses-Neuheiten schon gespielt. Ich habe schon ein paar Amigo-Sachen gespielt. Piatnik, ein paar Frühlingsneuheiten. Also ich glaube, da kommt jetzt das eine oder andere auch von Ravensburger und Schmidt und wie sie alle heißen. Also insofern, das Material geht uns nicht aus. Die Freude am Tun bleibt, die Freude am Spielen auch. Wer mal was von mir lesen will, geht auf Broadcast-Brettspiel-Podcast und liest meinen Blogartikel. Und wer Lust hat, uns beide zu kontaktieren, der kann das beim Stefan tun unter Dr. Doppeldotter bei Instagram und bei X und bei Blue Sky. Und mich unter Broadcast beziehungsweise Broadcast minus oder unterstrich Brettspiel Podcast. Da findet ihr uns. Und ich sag wieder ganz lieben Dank, Stefan. Es ist ja immer eine Freude, mit dir Zeit zu verbringen, sowohl beim Spielen als auch beim Reisen nach Essen oder Mannheim als auch jetzt hier beim Podcasten. Ich freue mich auf unseren nächsten Spieleabend. Der wird noch ein paar Tage dauern, aber es hat wieder sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und zu plaudern. Und du weißt es, du bist eigentlich schon fast kein Gast mehr, sondern eigentlich ja schon hier
das,
eigentlich
Inventar. Das sagst du jedes Mal und trotzdem muss ich jedes Mal ein Schlusswort sagen.
Ja, immer. Also jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin darf das und muss das tun. Ich gehe davon aus, dass du dir heute wieder was Hochintelligentes überlegt hast.
Ja. Das weiß
ich
immer.
Eine weltumspannende Weisheit. Und ich sage ganz lieben Dank auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Gib uns gerne ein Feedback zur Folge und schreib uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, von dir zu hören, dich kennenzulernen. Und ich sage jetzt mal, ich begebe mich jetzt auf die Wege von Darwin und der Stefan begibt sich auf die Wege des Schlussworts. Vielen Dank.
Und auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben jetzt fast 12 Uhr Mitternacht. Der Mecker-Onkel schreibt jetzt noch ein paar Falschparker auf und dann geht er schlafen. Gute Nacht.